D-Radio Wissen. Update.
Jedes Jahr streiken die, jedes Jahr dasselbe Theater.
Für die, wo betroffen sind, ist halt schlecht, so wie ich jetzt. Man müsse zurückfahren heute.
Ich finde es eine Frechheit, dass sie das in Ferien machen. Also wo so viele Leute wegfahren und in Urlaub fahren, finde ich nicht in Ordnung.
Reisende am Kölner Hauptbahnhof. Bei ihnen hält sich das Verständnis für den Streik der Lokführer in Grenzen. Seit 14 Uhr läuft er offiziell bis 4 Uhr in der Nacht. Schon vorher gab es Einschränkungen und Zugausfälle. Und woanders ist schon der nächste Streik angekündigt. Die Piloten bei Germanwings wollen morgen nicht fliegen. In Deutschland wird gestreikt, auf den Schienen, in der Luft. Darum geht's im Update, heute mit Jan Bungartz.
Update.
Es sind alle Transportbereiche zum Streik aufgerufen, sodass wir auch die entsprechende Wirkung entfalten. Und leider ist es nicht mehr möglich, Berufspendler aus dem ganzen Konflikt herauszuhalten.
Dieses Ziel hat der Chef der Lokführergewerkschaft Klaus Weselski erreicht. Auf den Bahnschienen geht gerade nicht mehr viel. 70% der Verbindungen im Regional- und Fernverkehr fallen nach Schätzungen der Bahn insgesamt aus. Schon vor dem offiziellen Beginn waren 2/3 der ICE- und IC-Züge betroffen. Mit einem Sonderfahrplan wollte die Bahn verhindern, dass Fahrgäste einfach auf irgendeinem Bahnhof stehen bleiben. Trotzdem haben von denen viele wenig Verständnis für den Streik. Ablehnung kommt natürlich auch von der Bahn selbst. Ihr Sprecher Achim Staus.
Der erneute GDL-Streik ist verantwortungslos und überflüssig. Und er belastet auch das Arbeitsklima. Viele Mitarbeiter der Bahn sind ja zusätzlich im Einsatz. Dieser Tarifstreit wird nicht nur auf dem Rücken unserer Fahrgäste ausgetragen, sondern sehr stark auf dem Rücken auch unserer Mitarbeiter.
GDL-Chef Weselski widerspricht. Dass so viele Züge nicht gefahren sind und es schon vor 14 Uhr Probleme gab, habe die Bahn selbst zu verantworten.
Das DB-Management setzt alles auf eine Karte. Fahrgäste frustrieren, GDL beschädigen und in der Öffentlichkeit versuchen, das alles als unsere Schuld dastehen zu lassen.
Die Situation scheint verfahren. Doch worum geht's im Tarifstreit zwischen Bahn und GDL eigentlich? Erstmal will die Gewerkschaft für die Lokführer 5% mehr Geld. Außerdem 2 Stunden weniger Arbeit pro Woche und zusätzliche Verbesserungen etwa bei den Schichtplänen. Experten sagen, dass sich die Forderungen der GDL so auf Zusatzkosten zwischen 10% und 15% summieren. Es geht aber noch um etwas anderes, einen Streit der GDL mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Denn die Lokführergewerkschaft will nicht nur die Lokführer vertreten, sondern auch die Zugbegleiter, für die bisher die EVG die Tarifverträge aushandelt. EVG und Bahn lehnen das ab, weil sie keine 2 Tarifverträge für ein und dieselbe Berufsgruppe wollen. Auch innerhalb der Großen Koalition gibt es mittlerweile Pläne, eine Einheitlichkeit der Tarifverträge vorzuschreiben. Knapp zusammengefasst geht es der GDL also nicht nur um die Lokführer, sondern auch um mehr Einfluss eben bei den Zugbegleitern. Auch das macht Verhandlungen schwieriger. Der Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn sieht deswegen vor allem die Gewerkschaft in der Pflicht.
GDL kommt endlich an den Verhandlungstisch. Es bringt nichts, immer nur über die Öffentlichkeit Vorwürfe zu formulieren. Wir müssen endlich dazu kommen, dass die sicherlich komplizierten Fragen, die da im Raum stehen, so verhandelt werden, dass sie zu Ergebnissen führen.
Bis es Ergebnisse gibt, wird es aber wohl noch dauern. Weitere Streiks sind damit quasi vorprogrammiert. Die Bahn hofft, dass zumindest morgen wieder alles nach Plan läuft, auch im Berufsverkehr. Schon klar ist aber, nach den Bahnhöfen sind morgen wieder die Flughäfen dran. Die Gewerkschaft Cockpit hat angekündigt, dass die Piloten der Lufthansa-Tochter Germanwings morgen nicht fliegen werden. Der Streik soll um 12 Uhr am Mittag losgehen und bis Mitternacht alle deutschen Flughäfen treffen. Im Streit zwischen Cockpit und Lufthansa geht es vor allem um die Übergangsrente der Piloten. Die Lufthansa will da sparen, die Piloten aber weiter mit 55 in Rente gehen können.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Streik der Piloten und vor allem der Lokführer sind auch Thema im Netz. Friederik Müller twittert: Arbeitet heute eigentlich überhaupt noch jemand in Deutschland? User Ölkännchen bezieht sich auf den Bahnstreik und schreibt auf tagesschau.de: Wichtige Infrastruktur hätte man nie privatisieren dürfen. Und da zähle ich neben Trinkwasser auch die Bahn dazu. Dann hätten wir diese Problematik nicht jedes Jahr oder ist es jetzt schon halbjährlich aufs Neue. Ralschen findet: Es reicht, Herr Weselski. Offensichtlich scheint es so, als hätten Sie komplett die Bodenhaftung verloren. Ihnen geht es doch in diesem ganzen Streikgehansel nur noch um Ihr persönliches Ego. Manni der Große ist anderer Meinung. Meine Unterstützung und Zustimmung zu diesem Streik hat die GDL zu 100%. Anständige Arbeit muss entsprechend bezahlt werden und unter humanen Bedingungen geleistet werden können. Für die Regierung, die das Streikrecht der Arbeiter einschränken will, habe ich dagegen 0 Verständnis. Und Bollerwagenfahrer hat auf Twitter einen Lösungsvorschlag für beide Streiks. Die auf Uber wütenden Taxifahrer ersetzen die Lokführer ersetzen die Piloten und die Piloten bauen den Hauptstadtflughafen fertig.
Was sonst noch wichtig war?
Bei den Demokratieprotesten in Hongkong ist es zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Aktivisten gekommen. Polizisten hatten einen besetzten Tunnel geräumt, um eine Hauptverkehrsstraße der Stadt freizumachen. Die Demonstranten wehrten sich, die Polizisten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Auf beiden Seiten gab es Verletzte. Auf Fernsehbildern ist außerdem eine Szene zu sehen, wie Polizisten einen Demonstranten wegtragen und später auf den am Boden liegenden Mann eintreten. Diese Studentin ist empört.
Es ist eine Schande für die Hongkonger Polizei. Ich habe früher immer gedacht, die Polizei beschützt uns. Aber seit dem Video ist klar, die sind unberechenbar. Die wollen uns mit der Gewalt Angst machen, damit wir weggehen. Aber das werden wir nicht tun.
Seit mehr als 2 Wochen demonstrieren in Hongkong vor allem Studenten für mehr Demokratie. Sie kritisieren, dass die Zentralregierung in China die Kandidaten für die Wahl der Regionalregierung 2017 vorgeben will. Wer zu Hause einen alten oder kranken Angehörigen pflegt, soll in Zukunft stärker vom Staat entlastet werden. Dafür hat Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig im Kabinett heute ihren Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Konkret geht es um Geld und Jobsicherheit für die Pflegenden. Nach den Plänen dürfen Angehörige erst mal 10 Tage lang auf der Arbeit aussetzen, wenn es einen plötzlichen Pflegefall gibt, zum Beispiel nach einem Schlaganfall. In der Zeit gibt es als Ersatz fürs Einkommen bis zu 90% aus der Pflegekasse. Dauert die Pflege dann länger, sollen sich die Angehörigen vom Staat ohne Zinsen Geld leihen können. Außerdem soll der Job des Pflegenden bis zu 2 Jahre sicher sein, wenn er in Teilzeit weiterarbeitet. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 1 Million Menschen, die von Angehörigen gepflegt werden. Etwa 400.000 Menschen, die einen Angehörigen pflegen, sind berufstätig. Für Langzeitstudenten gibt es jetzt eine Obergrenze, wie lange sie bei ihrer Krankenversicherung den Studententarif bekommen können. Das Bundessozialgericht hat sie auf 37 Jahre festgelegt. Es ging um den Fall eines Langzeitstudenten, der mit seiner Krankenkasse gestritten hatte. Sie hatte ihn mit 37 den Studententarif gestrichen. Zu Recht entschied das Bundessozialgericht. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft läuft es in der EM-Qualifikation zurzeit alles andere als optimal. Am Wochenende gegen Polen verloren, gestern Abend den sicher geglaubten Sieg gegen Irland in der Nachspielzeit aus der Hand gegeben. 1:1 stand es am Ende gegen einen der vermeintlichen Außenseiter in Gruppe D. Da ist Irland jetzt auf Platz 2 nach Polen, erst dahinter Deutschland, punktgleich mit Schottland. Bundestrainer Jogi Löw erklärt die Schwierigkeiten auch damit, dass die Spieler nach der WM noch müde sind.
Diesen Mangel, den spürt man schon bei einigen Spielern nach der WM, dass alle Spieler immer so in Vollbesitz ihrer geistigen, körperlichen Kräfte sind.
Dazu fehlen nach dem Rücktritt der Weltmeister Philipp Lahm, Miroslav Klose und Per Mertesacker gerade zusätzlich noch 10 verletzte Spieler, darunter Kapitän Bastian Schweinsteiger. Zum Fitwerden bleibt denen noch ein knapper Monat. Das nächste EM-Quali-Spiel gegen Gibraltar ist am 14. November.
Was noch wichtig wird.
Die Gesundheitsminister der EU beraten morgen in Brüssel über die Ebola-Epidemie in Westafrika. Dabei sollen Möglichkeiten diskutiert werden, wie man eine Ausbreitung der Seuche auf Europa verhindern kann. Konkret geht es darum, Reisende aus Westafrika an Flughäfen zu kontrollieren. Die betroffenen afrikanischen Länder, aber auch die USA, machen das schon. Aus Texas kommt heute allerdings die Meldung, dass sich ein weiterer Pfleger angesteckt hat. Er hatte sich um einen Ebola-Patienten aus Liberia gekümmert. Mittlerweile sind deswegen über 70 Krankenhausmitarbeiter unter Beobachtung, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Die Behörden in Dallas rechnen sogar mit weiteren Fällen, sind sich aber sicher, die Lage im Griff zu haben. In Westafrika sind bisher über 4.000 Menschen an Ebola gestorben. In Mailand geht morgen der Europa-Asien-Gipfel los. Zentrales Thema dürfte der Konflikt in der Ukraine sein. Im Osten des Landes bekämpfen sich seit Monaten pro-russische Separatisten und die ukrainische Armee. Trotz einer vereinbarten Waffenruhe gab es auch in den letzten Wochen Tote und Verletzte. Russlands Präsident Wladimir Putin will mit dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko und Vertretern der EU zusammentreffen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird dabei sein. Vorher gibt die im Bundestag noch eine Regierungserklärung ab. Der Europa-Asien-Gipfel geht bis Freitag.
Und sonst in der Welt?
Die Leichen in mehreren Massengräbern im Süden von Mexiko sind nicht die der seit mehr als 2 Wochen vermissten Studenten. Der Gouverneur des Bundesstaates Guerrero sagte, dass die DNA-Proben nicht mit denen der Studenten übereinstimmen. Außerdem berichtete er, dass 14 weitere Polizisten festgenommen wurden. Sie hätten gestanden, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Studenten zu tun haben. Von den mehr als 40 Studenten fehlt seit Ende September jede Spur. In den Fall ist wahrscheinlich eine Drogenbande verwickelt, die mit der örtlichen Polizei zusammengearbeitet haben soll. Die australische Regierung will Menschen aus armen Ländern davon abhalten, mit Flüchtlingsbooten nach Australien zu kommen. Dazu hat sie jetzt eine Poster- und Flyer-Kampagne gestartet, auf denen ist in verschiedenen Sprachen zu lesen: No way, you will not make Australia home, also du wirst es auf keinen Fall nach Australien schaffen. In einem Video erklärt außerdem ein General, dass die australische Küstenwache angewiesen ist, alle Boote abzufangen und zurückzuschicken, auch wenn kleine Kinder an Bord sind. Zurückschicken gehe vor Leben retten. Die Kampagne sorgt für Kritik von Flüchtlingsorganisationen. Australien fährt generell eine sehr strenge Flüchtlingspolitik. Das EM-Qualifikationsspiel gestern zwischen Albanien und Serbien sorgt für Verstimmungen zwischen beiden Ländern. Das Spiel war abgebrochen worden, weil jemand mit einer Drohne eine Flagge aufs Spielfeld geflogen hatte, die Albanien als Staat über die Grenzen hinweg zeigt. Daraufhin kam es zum Eklat auf dem Spielfeld, das Spiel wurde abgebrochen. Im Nachhinein kam es in mehreren Städten zu Zusammenstößen zwischen Serben und Albanern. Der serbische Außenminister wertete die albanische Flaggenaktion als Provokation. Die EU forderte von beiden Ländern, sich nicht politisch von dem Vorfall beeinflussen zu lassen. Unklar ist, wer die albanische Flagge mit der Drohne auf das Spielfeld geflogen hat. Serbischen Medien zufolge soll deshalb der Bruder des albanischen Ministerpräsidenten festgenommen worden sein. Der saß beim Spiel in der VIP-Loge, er streitet die Vorwürfe aber ab.
Wissensnachrichten.
Hunde haben ja eine super Nase und können damit sogar Bomben und Drogen erschnüffeln. Seit Jahrzehnten versuchen Forscher, den Geruchssinn nachzubauen. So richtig gut hat das bisher noch nicht geklappt. Jetzt sollen die Fruchtfliegen den Forschern helfen. Anne Tepper aus den Wissensnachrichten, was kann man denn von so einer kleinen Fliege lernen?
Die kann einfach sehr gut Gerüche erkennen und eben nicht nur faules Obst, sondern auch Sprengstoff und Drogen. Daran haben Wissenschaftler aus England die Fruchtfliegen nämlich mal riechen lassen und bei 21 von 35 verschiedenen Stoffen gab es einen Treffer, also gar nicht so eine schlechte Quote.
Also wie findet man überhaupt heraus, was eine Fliege genau riecht?
Die Wissenschaftler haben beobachtet, was im Gehirn der Fliege beim Schnüffeln passiert, also bei welchem Geruch die Neuronen anschlugen und ob dabei auch der Hirnteil aktiviert wurde, der fürs Wiedererkennen von Gerüchen zuständig ist, damit sie dann eben sicher waren, dass die Reaktion der Neuronen auch nicht Zufall war. Und die Trefferquote war fast genauso gut wie bei den Gerüchen, die die Fliegen schon aus ihrem Alltag kennen, nämlich von Früchten.
Also haben wir dann am Flughafen demnächst Drogenspürfliegen?
Nee, die Hunde, die werden nicht ersetzt. Die Forscher hoffen eher, dass ihre Erkenntnisse zu den Fliegen helfen, künstliche Nasen zu bauen, also die Geruchsrezeptoren der Fliegen zu imitieren. Das muss aber ziemlich schwer sein, denn die Forscher selbst sagen, dass es schon ein großer Erfolg wäre, wenn sie nur 5 davon nachbauen könnten. Insgesamt sind es 43.
Also ganz schön aufwendig, so eine künstliche Nase zu bauen. Wofür brauche ich die überhaupt?
Ja, nicht nur zum Bomben und Drogen aufspüren, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Als Schimmelpilzriecher in Gebäuden, als Pestizidriecher in der Landwirtschaft oder als Geschmackstester in der Lebensmittelindustrie. Heute gibt es zum Beispiel schon künstliche Nasen bei teuren Autos. Das sind aber Metalle, die sich bei zu viel Kohlenmonoxid in der Lüftung verbiegen und Alarm schlagen. Mit Riechen im eigentlichen Sinne hat das nicht wirklich was zu tun.
Eine andere neue Studie beschäftigt sich mit der Wende vor 25 Jahren und stellt fest, dass wir seitdem mehr Geld in die Renten und Krankenkassen zahlen. Hat auch was gebracht. Was denn, Anne?
Mit dem Geld sind die Sozialsysteme angeglichen worden, also mehr Rente und besseres Gesundheitssystem für die Ostdeutschen. Und die haben damit bei der Lebenserwartung sehr schnell aufgeholt. Schon 11 Jahre nach dem Mauerfall wurden die Ostdeutschen im Schnitt 4 Jahre älter. 1989 starb man dort im Schnitt mit 73,5 Jahren, im Jahr 2000 dann mit 77,5. Die Forscher sagen, dass dabei vor allem das verbesserte Gesundheitssystem eine Rolle gespielt hat. Die höheren Renten waren dann eher das Zünglein an der Waage. Also offensichtlich kann man mit Investitionen im Gesundheitswesen auch viel erreichen.
Also da ist das Geld gut angelegt. Eine Menge Geld investieren auch manche Arbeitgeber, um sich gute Mitarbeiter zu holen. Facebook und Apple gehen da aber jetzt doch ein bisschen weit. Die wollen ihre Mitarbeiterinnen das Einfrieren von Eizellen bezahlen. Anne, wie bitte?
Ja, also sowas macht nicht jeder Arbeitgeber für dich. Für hochqualifizierte Frauen gibt es $20.000, wenn sie ihren Kinderwunsch erstmal auf Eis legen und einfach weiterarbeiten. Angeblich haben sich einige Mitarbeiterinnen das so gewünscht. Allerdings, je älter Frauen werden, wenn die Eizellen eingepflanzt werden, desto geringer ist die Chance, dass es mit dem Kind auch klappt. Bei 35 liegt die Chance noch bei 30%, über 40 dann nur noch bei 10.
Social Freezing im Silicon Valley, bessere Lebenserwartung in Ostdeutschland und Drogenspürfliegen in England. Danke, Anne, für das Neueste aus der Wissenschaft.
Wetter.
Heute Abend gibt's im Norden Regen, sonst bleibt's überwiegend trocken. Von Frankreich kommen neue Wolken. Morgen ist der Himmel erstmal bedeckt, trocken bleibt es nur im Nordosten, überall sonst sind Schauer drin. Später wird es aber auch im Süden und im Westen wieder freundlicher. Dazu gibt's maximal 13 Grad auf Rügen und 20 Grad am Oberrhein.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.